Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Volker Krams zum Thema nephrologische Notfälle.
Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich, dass ich heute wieder hier bei meinem Kollegen Volker Krams sitzen darf, der Nephrologe ist und der schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast war. Hi Volker.
Hallo Kai, vielen Dank für die freundliche Einführung.
Die nächste Fahrt geht rückwärts. Heute wollte ich mit dir sprechen über nephrologische Notfälle. Und da hast du gerade schon einleitend gesagt, es gibt natürlich die Notfälle, die so im Rahmen der Hämodialyse, der Peritonealdialyse passieren können. Die wollen wir jetzt mal ausklammern für heute und wollen uns vielleicht mit den Patienten beschäftigen, die ja mit so einem klassischen nephrologischen Notfall in die Notfallambulanz kommen vielleicht, aber auf den ersten Blick auch gar nicht so als dieser so erkennbar sind, ne? Kann man das so ein bisschen eingruppieren? Also könntest du mal sagen, welche klassischen nephrologischen Notfälle gibt es so?
Ja, also das, was du schon angesprochen hast, dass es sozusagen die wirklich Dialyse-Assoziierten sind mit Probleme mit der peritonealen Dialyse oder Dialysezugänge oder die PD-assoziierten Peritonitiden, die lassen wir jetzt mal außen vor, weil die bedürfen ja immer eines nephrologischen Teams. Genau, die anderen Notfälle, da ist so ein bisschen das Vertrackte. Es gibt eigentlich nicht das nephrologische Notfallsymptom wie in vielen anderen Fachdisziplinen, sondern das ist eigentlich immer so ein bisschen eine Zusammenschauung aus verschiedenen Konstellationen. Wenn wir in der Ambulanz sind, dann geht es uns ja in erster Linie um Notfalldiagnostik. Das heißt, wir haben einen Patienten, wir haben ein bisschen Labor, wir haben ein bisschen Klinik, eine gute Anamnese und daraus muss ich irgendwie ein Symptom spinnen. Wir als Nephrologen sind ja sozusagen auf die Notfallambulanz angewiesen, denn der Großteil unserer Patienten stammt aus der Notfallambulanz, sodass wir da schon einiges zu melden haben, um das mal so darzustellen. Also wenn du mich nach einem Symptom fragst, ist es ja, das akute Nierenversagen macht pro forma erstmal keine Symptome. Erst sozusagen die ganzen Dekompensationszeichen zeigen uns dann, dass der Patient ein Problem hat. So, und da wäre ja dann ganz klassischerweise zu nennen die Hyperkalämie, also die Elektrolytstörung, dass zu viel an Volumen, dass der Patient irgendwie versucht zu kompensieren. Das heißt, Luftnot wäre zum Beispiel ein Symptom, über das man immer etwas genauer nachdenken müsste. Aber auch die Urindiagnostik, die auch in der Ambulanz schon stattfindet, mit Blut im Pipi, Eiweiß im Pipi, das sind alles Sachen, die uns zumindest hellhörig werden lassen sollten. So, genau.
Okay, also es ist nicht so einfach wie bei den Kardiologen. Der Patient kommt mit Druck auf der Brust in die Notfallambulanz, sondern das ist etwas versteckter und diffuser und man muss nachschauen. Und du hast es schon gesagt, Elektrolyte sind ein wichtiger Parameter, Symptome wie Ödeme und natürlich der Urinbefund, also Eiweiß im Urin zum Beispiel. Und Luftnot, das hast du auch noch gesagt, das sind also vielleicht so ein paar Kardinalsymptome oder diagnostische Schritte, die man auf der Rechnung haben muss. Mhm. Bei den Ödemen, also wenn du sagst Volumen, dann gibt es da irgendwie eine typische klinische Präsentation, also zum Beispiel wie bei den kardialen Ödemen oder wie bei Stauung in den Beinen bei Varizen zum Beispiel oder so?
Also das ist ja eigentlich ein Großteil unserer Arbeit, dass wir gucken, hat der Mensch, der da vor uns sitzt, zu viel Wasser oder zu wenig Wasser? Hat er zu viel Wasser, muss man gucken, warum hat er das? Hat er das nur in den Beinen? Hat er das auch in den Blutgefäßen? Wie ist der Albuminwert? Gerade die hypalbuminämen Patienten, das führt ja eher dazu, dass durch den verminderten onkotischen Druck das Wasser ins Gewebe ausgeschwemmt wird, der Patient hat vielleicht dicke Beine, Anasarke, aber hat trotzdem, wenn man ihn schallt, in den Blutgefäßen ganz wenig nur, weil die Flüssigkeit halt aus den Gefäßen abgepresst wird. Die nephrotischen Patienten, wo du gerade über den Urinbefund und Eiweiß im Urin, wir haben ja in der Ambulanz meistens so einen oberen Grenzwert irgendwie, ich glaube bei 500, sodass man dann schon genauer gucken muss. Wenn ich einen Patient habe, der einem beschreibt, auch ich muss ganz viel Pipi machen, das schäumt und ich habe dicke Beine seit ein, zwei, drei Wochen, dann muss man immer an nephrotisches Syndrom denken. Genau, das erfordert aber alles so ein bisschen ein genaueres Hingucken. Also es ist nie sozusagen das eine Symptom, was uns dazu führt, zu sagen, der hat jetzt ein akutes Nierenversagen oder der hat jetzt ein nephrotisches Syndrom oder der hat eine Elektrolytverschiebung, sondern es ist immer eigentlich eine Kombination aus ein bisschen Nachdenken, Labor, Ultraschall und klinischer Symptomatik.
Du hast gerade schon diesen Begriff nephrotisches Syndrom.
Ja, also viel Eiweiß in PP.
Genau, kannst du das nochmal so auseinanderklamüsern? Mhm. Das heißt einfach nur, dass einfach die Niere durchlässig ist.
Mhm. Man hat sozusagen Eiweiß. Den tubulären Filter, der nicht gut funktioniert. Die Eiweiße, die sonst bei der gesunden Niere zurückgehalten werden, gehen sozusagen im Urin verloren. Über 3,5 Gramm ist es ein nephrotisches Syndrom plus Ödeme plus Hypoalbuminämie plus Dyslipidämie, weil der Körper versucht halt diesen onkotischen Druck irgendwie behelfsmäßig mit Dyslipidämie auszugleichen, schafft es aber in den meisten Fällen nicht. Wenn ich sozusagen 17, 18, 19 Gramm Eiweiß ausscheide, dann ist das was eine ganze Zeit lang gut gehen kann. Man ist erstaunt, wie lange das gut gehen kann, ohne dass man auch Nierenversagen hat. Aber besonders, wenn man dann irgendwann schon sieht, dass das Serumalbumin, wenn das absinkt, dann hat der Patient natürlich erhöhte Neigung, Thrombosen zu entwickeln. Der bekommt Ödeme, der bekommt Flüssigkeitsverteilungsstörungen. So, Albumin ist ja auch ein Träger für Hormone, für ganz viele andere Dinge im Körper, die dann sozusagen wegfallen. Und daraus folgend hat der Patient ganz viele Probleme. Also man weiß eigentlich mittlerweile, dass wenn das Serumalbumin bei einem Nephrotiker unter 2,5 ist, dann sollte man ihn zum Beispiel antikoagulieren, sprich Apixaban, niedrige Dosis, 2,5, 1,01, um ihn sozusagen vor den thromboembolischen Komplikationen ein wenig zu bewahren. Genau, und dann macht es auch immer Sinn, dass man mal AT3 misst, aber das sind alles Dinge, die ja eigentlich nicht in der Notfallambulanz gemacht werden, aber zumindest dieses Hellhörigsein bei einem Patienten, der eine sichtbare klinische Flüssigkeitsverteilungsstörung hat, also dicke Beine, Anasarka, Wasser in der Lunge, und vielleicht ein vermindertes Serumalbumin und dann vielleicht klinisch noch beschreibt, ja, ich muss seit 3 Wochen ganz, ganz, ganz viel Pipi und das schäumt, dann ist das schon relativ eindeutig, dass der was Nephrotisches hat.
Okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Nephrotisches Syndrom als eines der nephrologischen Notfälle, kann man ja schon so sagen.
Auf jeden Fall.
Warum das jetzt dann zu dem kommt, das ist ja vielleicht nochmal steht auf einem anderen Blatt.
Genau, das ist ja relativ hochkomplex, aber auch da, um vielleicht noch ein bisschen vorzugreifen, wenn der Patient oftmals kommen die auch wirklich mit dem Leitsymptom Luftnot. Der hat halt Wasser in der Lunge, Luftnot, bekommt den Stempel Pneumologie und geht dann sozusagen ungesehen oder nicht ungesehen, aber nahezu ungesehen in die Lungenfachabteilung, was ja de facto dann nicht die richtige Abteilung ist, wenn es wirklich ein nephrotisches Syndrom mit Flüssigkeitsverteilungsstörung ist. So dass man zumindest auch bei diesen für uns relativ klassischen Leitsymptomen immer noch mal einen Schritt nachdenken sollte.
Vor allem, wenn die Leute Ödeme haben, ne?
Genau.
Also, ja. Guter Punkt. Nephrotisches Syndrom, du hattest gerade auch schon gesagt, Hyperkalzämie. Das kann ja auch eins der Gründe sein, warum der Nephrologe geholt werden muss. Mhm. Und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, eine Hyperkalzämie kann natürlich auch dazu führen, dass der Patient vielleicht kardiologisch gebucht wird, oder?
Genau, sowohl die Hyperkalzämie als auch die Hyperkaliämie, die macht es ein bisschen häufiger. Die Hyperkalzämie ist natürlich oft ein Sekundärsymptom bei entweder medikamentöser Therapie, Vitamin D-Überdosierung, irgendwelche hämatologischen Erkrankungen, das multiple Myelom, die auch sehr Metastasen beim Prostatakarzinom, die sozusagen zu einem hohen Kalzium führen kann. Da ist es dann immer wichtig, dass ionisiert, also das in der Blutgasanalyse, was Albumin unabhängig ist oder zumindest das Kalzium, was im Serum ist, Albumin zu korrigieren, weil es ist ein Unterschied, ob ich normales Albumin habe, wo sich das Kalzium dran binden kann oder einen hypoalbuminämen Patienten, der irgendwie ein Kalzium von 1,9 hat, dann ist es natürlich noch gefährlicher und sollte schnellstmöglich gesenkt werden. Genau, eine Dialyse bei Hyperkalzämie ist immer noch empfohlen, macht man aber, um ehrlich zu sein, relativ selten. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, das Kalzium adäquat zu senken, wenn man weiß, wo es herkommt. Was spannend ist, ist die Hyperkaliämie, die natürlich auch mit Medikamenten assoziiert oder einfach nur beim akuten Nierenversagen entstehen kann. Kalium hat einen ganz geringen sozusagen Grenzwert, bei dem es sozusagen asymptomatisch ist, aber sowohl die Hyperkaliämie als auch die Hypokaliämie machen ja in erster Linie muskuläre Dinge und Rhythmusstörungen. Deswegen ganz, ganz häufig, Patient kommt mit Bradyarrhythmien oder Tachykardien, geht in die Kardiologie und da wird dann gesehen, dass der ein Kalium von 7,4 hat. Wenn man es dann senkt, was ja ab einem bestimmten Wert mit kardiologischer sozusagen Symptomatik durch eine Dialyse erfolgt, sind auch oft die Rhythmusstörungen weg, sodass auch die kardiologisch klassische Rhythmusstörung, sollte man immer mal so ein bisschen genauer hingucken, was machen die Blutsalze, sowohl Calcium, Natrium als auch Kalium, machen ja alle so ein bisschen was am Herzen, sodass man da schon den Blick nicht für verlieren darf. Und nur um das nochmal zu sagen, auch wenn eine Elektrolytstörung da ist, immer eine Blutgasanalyse machen. Venöse Blutgasanalyse reicht uns, wir brauchen nicht die Oxygenierung, aber zumindest die Verschiebung der Elektrolyte sollte immer auf die Metabolik zurückgeführt werden. Die Hyperkalämie mit metabolischer Azidose macht uns nicht so viele Sorgen wie die Hyperkalämie ohne metabolische Azidose, weil die kann man kompensieren, dann hat man wieder so ein bisschen H-Plus-Gleichgewicht und K-Plus kann in die Zelle zurückgehen.
Genau, das wollte ich auch nochmal dich fragen, weil die Niere ist ja auch wichtig für den Säure-Base-Haushalt. Das heißt, wenn die BGA auffällig ist, dann ist das ja auch oder kann das ja auch ein Grund sein, an eine nephrologische Ursache zu denken. So für denjenigen, der kein Facharzt für Nephrologie ist, der in der Notfallambulanz arbeitet, was würdest du sagen, was ist da wichtig, wenn man die BGA sich anschaut? Du hast es gerade schon angerissen.
Genau, du hast ja das Wichtigste schon gesagt. Man muss die sich erstmal angucken, man muss auf die Idee kommen, dass eine BGA gemacht wird. Also ich weiß, bei uns werden regelhaft kapilläre BGAs gemacht. Da ist das Kalium nicht sicher zu verwerten, weil es ja meistens durch so einen pressorischen Akt am Ohrläppchen, der mehr oder weniger stark ausgeprägt ist, der das Kalium ja nach oben hin verschieben kann. Sodass, wenn ich da eine Hyperkalämie habe, sollte man die immer in sozusagen einer ungestauten, uns reicht eine venöse BGA, korrelieren. In den meisten Fällen ist dann das kapilläre Kalium auch wieder in Ordnung. Genau, aber das, was du halt gesagt hast, dass man sich die BGA, die Blutgasanalyse anschaut, dass man auf die Idee kommt, dass ein Patient, der irgendwie ein klinisches Problem hat, immer eine Blutgasanalyse braucht. Und wenn man dann sozusagen Elektrolytverschiebung hat, wie gesagt, die Hyperkaliämie mit einer rein metabolischen Azidose, kann man die Azidose ausgleichen und das Kalium sinkt. Ist eine relativ unspektakuläre Gabe von Natriumbicarbonat. Und das Kalium sinkt und der Patient ist vielleicht aus diesem Dialysefenster raus. Oder man hat die Rhythmusstörung damit schon in den Griff bekommen. Sodass ich glaube, das Wichtigste ist, dass man unterscheiden kann zwischen metabolischer Azidose und respiratorischer Azidose. Denn wenn ich eine respiratorische Azidose habe mit einem erhöhten CO2 und vielleicht noch den Beginn einer Teilkompensation, dass sozusagen das Bicarbonat, was HCO3- in der Blutgasanalyse schon angestiegen ist, dann darf ich natürlich kein Natriumbicarbonat geben, weil damit verstärke ich die Hyperkapnie, also das CO2 steigt weiter an und es ist eher kontraproduktiv. Sodass man sich, glaube ich, schon mit den Blutgasanalysen so ein bisschen auseinandersetzen sollte, um zumindest zu differenzieren, was ist metabolisch, was ist respiratorisch und habe ich irgendwelche Kompensationsmöglichkeiten? Oder sehe ich schon Kompensationsmöglichkeiten, die der Patient, also der Körper des Patienten schon ausgenutzt hat? Weil der typische Fall ist ja, es kommt jemand mit einem akuten Nierenversagen, man sieht, das Kreatinin ist vielleicht irgendwie bei 2, 3 halt auf jeden Fall erhöht. Ich mache eine venöse BGA und ich sehe eine metabolische Azidose, also ich sehe sozusagen einen negativen Base-Exzess, meinetwegen irgendwie von minus 15, ein Bicarbonat von 10 und ein CO2 von 18. Das heißt, der Körper versucht das mit Respiration zu kompensieren, atmet ganz viel CO2 ab, schafft es dann oft auch wirklich über einen langen Zeitraum den pH-Wert pH-neutral zu halten. Das heißt, wenn ich nur auf den pH-Wert gucke, denke ich, ja, pfuh, der hat keine Azidose. Nein, aber man muss sich halt die anderen Kompensationsmöglichkeiten anschauen. So, das ist vielleicht ganz sinnvoll.
Ja, jetzt hast du gerade noch einen anderen wichtigen Begriff, der ja immer wieder fällt in dem Zusammenhang, genannt, nämlich das akute Nierenversagen. Das ist ja auch nochmal was, was einen natürlich an was Nephrologisches denken lassen sollte, also die Kreatininwerte, die erhöht sind. Also das ist ja auch nochmal ein wichtiger Parameter einfach in der Notfallambulanz. Genau.
Ja, genau. Also da kann ich nur kurz was zu sagen. Das ist ja im Prinzip wie in den anderen Fachabteilungen auch. Das akute Nierenversagen ist natürlich das das Hauptkrankheitsbild, was uns betrifft. Das andere ist ja immer so ein bisschen on top oder das akute Nierenversagen begleitend, ob das die Hyperkalzämie, die Hyperkaliämie, die Flüssigkeitsverteilungsstörung. Oftmals ist ja das akute Nierenversagen das, was zuerst kommt. Selbst die Uremie, die ja ein buntes Potpourri an symptomatischen Dingen zeigen kann, ist ja auch oft auf dem akut oder akut auf chronischen Nierenversagen durch das begründet. Genau. Das akute Nierenversagen ist ja was einem einfach nicht durchrutschen darf. Also das kann sowohl der erhöhte Kreatininwert sein, das kann die auffällige Urindiagnostik sein. Wir haben ja sozusagen gerade in den ersten, in dem Kreatinin-blinden Bereich, da hat man glaube ich schon mal drüber gesprochen in einem unserer Podcasts.
Ja.
Du brauchst ja erst mindestens eine Hälfte an glomerulären Untergang, bis du überhaupt einen Kreatinin-Anstieg siehst. Sodass auch der Teil, der davor ist, gerade bei jungen Leuten, der ist ja wichtig zu detektieren. Und wenn dann sozusagen das Kreatinin schon eingeschränkt ist, gerade dann sollte man immer an das akute Nierenversagen denken.
Wie ist das eigentlich bei so hypertensiven Entgleisungen? Gibt es da auch schon mal, sage ich jetzt mal, eine notfallmäßige Nierenbeteiligung? Ja. Wie würde sich das dann äußern?
Auf jeden Fall. Es gibt ja die bekannte Vollhard-Trias. Also das ist ja sozusagen ein Leitsymptom für ganz viele renale Erkrankungen. Für ganz viele Glomerulonephritiden ist ja die Hypertonie, die hypertensive Krise, gerade beim nicht bekannten arteriellen Hypertonus, ist ja eins unserer Leitsymptome. Sodass man dann vielleicht noch in Kombination mit einem auffälligen Urinstix, mit Proteinurie, Ödeme, Hypertonie, das ist ja immer so ein Symptomkomplex, der an schwere glomeruläre Erkrankungen denken lassen sollte.
Top. Ziel des Podcasts heute war ja letztlich einfach nur zu sensibilisieren, genau hinzuschauen und zu überlegen, könnte das Ganze nephrologisch bedingt getriggert sein, dieses Krankheitsbild, vor dem wir sitzen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie als Ärztin oder Arzt in der inneren Medizin und Nephrologie tätig sind und Interesse an befristeten Einsätzen als Vertretungsärztin bzw. Vertretungsarzt haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Hast du vielleicht noch so einen Fall aus deinem klinischen Alltag, der so ein bisschen Würze in das Ganze bringt? Also wo du das nochmal so ein bisschen erzählen kannst, wie das sich dargestellt hat?
Wenn du mich nach prekären Fällen fragst, also da gibt es eine ganze Menge. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit einen sehr, sehr spannenden Fall. Das war ein junger Mann, der war oder ist 28, der war schon mal bei seinem Hausarzt, hat da so ein bisschen so unklare Symptomatik gezeigt, so ein bisschen Kraftlosigkeit, so ein bisschen Gelenkschmerzen. Der hat sich nicht viel bei gedacht, hat ihm so ein bisschen Ibuprofen bei Bedarf aufgeschrieben. Und dann war er irgendwann bei einem Rheumatologen, der hat dann eine Antikörperdiagnostik gemacht und hat einen SCL-70-positiven Befund gehabt, hat an eine Sklerodermie gedacht. So hat aber gar nichts viel weiter gemacht, außer ihm bei Bedarf ein bisschen Cortison zu geben. Und dann hat er sich bei uns eine Ambulanz vorgestellt an einem Sonntag und zeigte Ödeme der Beine, Kraftlosigkeit hätte noch mehr zugenommen, Gelenkschmerz wäre noch stärker geworden, hätte so ein bisschen Schwindel. Die Kollegin in der Ambulanz hat Blut abgenommen, da hat sich ein Kreatinin von 1,9 gezeigt, worauf sie dann den nephrologischen Hintergrund angerufen hatte. Der machte dann direkt am Sonntag hier bei uns im Haus ein Urinsediment, guckte sich den Urinstatus an und hat sich den Patienten klinisch angeschaut, sah ein hochauffälliges Urinsediment, also sprich nach Zentrifugieren wird das Urin unter dem Mikroskop angeguckt, hat ganz viele sogenannte Akantozyten, also sozusagen ein hochaktives Urinsediment gesehen und wusste damit, dass trotz des ja noch milden Kreatinins von 1,9 da irgendeine hochaktive Erkrankung gerade vonstatten geht. Hat dann den Patienten noch am selben Tag mit einem Antikörper, mit Rituximab behandelt und am Folgemontag biopsiert, wo sich eine schwere MPO-Vaskulitis gezeigt hat. Also wirklich ein hochakuter, organbedrohender Erkrankung, die, wenn nicht schnell therapiert, in kurzer Zeit auch zu einem dialysepflichtigen Nierenversagen führen kann und auch in den meisten Fällen wird. So dass wir den Patienten dann jetzt induziert haben mit einer Antikörpertherapie. Der hat dann im Weiteren auch noch andere Medikamente. Es gibt ja mittlerweile ganz tolle Medikamente, die man gerade bei diesen Glomerulonephritiden jetzt geben kann. Und wie gesagt, da ging es ja im Endeffekt nur darum, dass man in der ersten Zeit
die so ein Patient sozusagen vor einem steht, den nicht mit einem Kreatinin von 1,9 und so ein bisschen Gelenkschmerzen im schlimmsten Fall nach Hause schickt oder, was ja ganz oft passiert, auf die Station schickt. Und man sagt halt, ja, Mensch, der hat halt einen viralen Infekt, hat so ein bisschen Gelenkschmerzen, kann ja schon mal sein, darunter hat er vielleicht ein bisschen Fieber gehabt, hat das Nierenversagen gezeigt, sondern dass man dann wirklich so ein bisschen weiterdenkt. Weil ein Kreatinin von 1,9 bei einem sonst nierengesunden Mann, der so eine diffuse Symptomatik einem vorträgt, muss einem einfach zu denken geben. Ja, vielleicht ist das ein ganz spannender Fall, der einem so ein bisschen zeigt, dass man, genau, dass man die einfachen Dinge auch mal hinterfragen kann.
Super, finde ich gut als Abschluss. Danke, danke. Hat wieder Spaß gemacht.
Fand ich auch, danke schön.
Ich finde, das ist immer sehr lehrreich mit dir und es zeigt einfach auch nochmal, wie wichtig das interdisziplinäre Arbeiten ist in den Krankenhäusern, in den Notfallambulanzen, da jemanden zu haben, der einfach, wenn man nicht weiter weiß, der dann mit seinem Fachwissen da drauf schaut und dann sich zum Beispiel ein Urinsediment anschaut. Also das ist ja jetzt auch nichts, was der normale Durchschnittskollege gut kann, ne?
Ja, nee, das ist was wirklich sehr Nephrologisches. Aber genau, der Step war ja eigentlich ein Schritt davor, wo der Nephrologe dann mit dem Boot war, dann muss das halt einfach laufen. Aber dass sozusagen der Ambulanzarzt, der da sitzt und den jungen Mann, der eigentlich relativ klinisch unbeeindruckt ist, dann trotzdem so weit schaltet, dass man einen Schritt weiterdenkt und den nicht einfach nur blind auf die Station legt. Sowas ist halt, das ist halt unbedingt nötig.
Sehr gut. Danke, Volker. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.